Wir machen weiter heute mit unserer Predigtreihe zum Thema Gideon, der unscheinbare Held. Wenn du meinst, der Herr kann dich nicht verwenden, weil du nicht geeignet bist dafür, denk anders, ganz anders. Gideon war auch nicht so menschlich betrachtet geeignet für seinen Dienst, aber der Herr hat Wunder, Entschuldigung, der Herr hat Wunder durch ihn getan. Und wir können aus diesen Stellen aus dem Alten Testament ganz wichtige zeitlose Prinzipien herausfinden. Das Wirken Gottes in und durch uns Menschen. So vergessen wir nicht, bevor Gott durch uns wirken kann, darf und will er in uns wirken, in unsere Herzen. Gottes Plan für dich und für mich ist nicht, dass wir so Früchte auf unser Ärmel so aufhängen, auf unsere Äste. Wir sind so ein Baum und da sind so Äste und wir gehen zum Markt und holen uns Früchte und hängen sie da drauf. Also das sind keine echten Früchte, oder? Der Herr will, dass wir gesunde Bäume sind und dass wir Frucht hervorbringen, das aus unserem Herzen herauskommt. Und um das zu sein, muss er an uns arbeiten und in uns arbeiten. Er muss uns zeigen und lehren, dass er tatsächlich der Schlüssel ist für Erfolg, nicht nur in diesem Leben, sondern überhaupt, auch in der Ewigkeit. Und das, was der Herr uns auch zeigen möchte, ist, er braucht keine starke, begabte, kluge, weise Menschen. Er braucht und sucht Menschen, die einfach bereit sind, sich ihm ganz und gar hinzugeben, ihn anzubeten. Und dann kann er Menschen verwenden in einer Art und Weise, die sie sich selbst gar nicht vorstellen können. Und dann später blickt man zurück und denkt, boah, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ja, das war ich und ich habe da mitgearbeitet, aber eigentlich hat Gott aus dieser Situation etwas Großes getan, das ich mir gar nicht vorstellen konnte. Das sehen wir quer durch die Kirchengeschichte. Wir haben vor ein paar Wochen von Wilhelm Busch gesprochen, der ein evangelischer, aber gläubiger evangelischer Prediger aus in Deutschland war, der das Buch Jesus, unser Schicksal geschrieben hat. Wie dieses Buch, eigentlich hat er das nicht mal geschrieben, er hat nur die Predigten gebracht. Nachdem er gestorben ist, haben sie seine Predigten genommen und in diesem Buch zusammengestellt. Und das wirkt bis heute noch gewaltig. Es gibt auch einen anderen, der noch viel länger zurück ist, und zwar ein Mann, der heißt John Bunyan. Die jetzt bei der Taufe dabei waren, wissen, wir als Gemeinde haben Tradition, danke schön, dass die Täuflinge immer ein Pilgerreisebuch bekommen. Wer war eigentlich John Bunyan? Was ist dieses Buch? John Bunyan ist auch so ein unscheinbarer Held. Sein Vater war Kesselpflicker. Wer hier kennt einen Kesselpflicker? Ich glaube, der Beruf ist ausgestorben. Tatsächlich? Cool. Also das ist dann, damals haben sie Dinge sogar noch repariert. Heute, glaube ich, gibt es irgendein Gesetz, das nicht erlaubt. Es ist Wegwerfgesellschaft. Eigentlich wirklich schade. Damals hat man etwas, gab es ein Loch im Kessel oder im Topf, dann gab es den Kesselpflicker und er ist gekommen und hat das dann repariert. Das war seine Arbeit. Sein Vater war Kesselpflicker, er hat diesen Beruf erlernt. Er hat dann auch 1644 ist er einberufen worden und musste dann eben auch Soldat sein für die Parlamentsarmee, ein Bürgerkrieg in England, das kommt aus England. 1647 kehrt er dann zurück nach Hause und ist dann wieder Kesselpflicker geworden. Und zu dieser Zeit erlebte er einen richtigen tiefen persönliche Krise, das ihm dann zum Nachdenken gebracht hat und ist dann erst dann als junger Mann zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen. Hat sich bekehrt. Danach schloss er sich eine separatistische Gemeinde an. Damals in England gab es die anglikanische Kirche und das wurde sehr, sehr stark von oben bestimmt und es gab sogar ganz verpflichtende Anbetungsweisen und verschiedene Sachen. Und dann gab es die Bewegung auch in England, die sagten, wir wollen einfach frei den Herrn Jesus dienen, so wie es im Wort steht, nicht irgendeiner Hierarchie untergeordnet sein. Und er hat sich so eine dieser Gemeinde, das war eine Baptistengemeinde in Bedford, hat er angeschlossen. Damals dürftest du nicht predigen, wenn du nicht Teil der anglikanischen Gemeinde oder Kirche warst. Du dürftest nicht predigen. Stell dir vor, du dürftest nicht hier stehen und sagen, die Bibel sagt Folgendes. John Bunyan hat gesagt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er predigte das Wort, auch mit wirklich Kraft. Wisst ihr, was ihm passiert ist? Er wurde verhaftet. Er wurde eingesperrt. Wofür? Weil er das Wort Gottes verkündigt hat. 12 Jahre lang war er eingesperrt. In dieser Zeit hat er seine Familie sehr stark vermisst. Er konnte sie natürlich in der damaligen Situation auch sehen, ein bisschen, aber nicht mit denen zusammenleben. Er war eingesperrt. Seine Ehefrau und 4 Kinder, eine seiner Tochter war sogar blind. Und er musste dann in dieser Zeit dafür irgendwie auch sorgen für seine Familie. Es war sehr schwer. Dann stell dir vor, er wurde entlassen. Ihm wurde Gnade gegeben. Was tut er jetzt? Er ist frei. Dieses Predigtverbot ist immer noch da. Was tut John Bunyan? Er predigt weiter. Warum? Ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Seine zweite Inhaftierung war viel kürzer. Aber es war in dieser zweiten Inhaftierungszeit, dieser zweiten Gefangenschaft, dass er das größte Teil des Buches Pilgerreise geschrieben hat. Das Buch Pilgerreise ist ein Buch, das jetzt heute auch in unzählige Sprachen übersetzt worden ist. Wir haben es auch auf Deutsch. Sogar die Übersetzung, die wir haben, wurde von einem Bruder in Steiermark übersetzt, weil er meinte, dass die deutsche Übersetzung, die es gab, war noch nicht so melodisch und so schön poetisch, wie es sein sollte nach dem Original. Es wurde sehr oft übersetzt und es ist ein Buch, das so wie eine allegorische Geschichte des christlichen Lebens darstellt. Aber stell dir vor, was hat der John Bunyan eigentlich tun wollen? Er wollte predigen. Was hat Gott gesagt? Du darfst ins Gefängnis. Du und ich kommen in Situationen, wo wir glauben, den Willen Gottes zu erkennen. Wir glauben, wir wissen, wie es weitergeht. Und Gott sagt, ja, aber ein bisschen anders. Folge mir nach. Wir haben jetzt gerade gesehen, in den letzten Wochen, Gott braucht nicht starke Leute, sondern hingegebene Menschen. Er wirkt in einer Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Damals, die Situation war kritisch, verarmt, verwirrt und verzweifelt, war die Situation in Israel. Ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, ich glaube heute auch in vielen christlichen Kreisen sind viele Familien in der gleichen Situation, wo sie verarmt, verwirrt und verzweifelt sind. Sie sagen und denken, wo ist Gott wirklich? Wir reden so viel über ihn, wir tun so viel für ihn, aber wir erleben nicht seine Kraft in unser Herzen. Der Herr will da eingreifen. Er will Veränderung hervorrufen. Was hat er getan? Jesus ist zu Gideon hingegangen. Du sagst, wieso Jesus? Naja, das ist der zweite Person Gottes. Das ist der Engel des Herrn. Es steht da in Vers 11 in Kapitel 6. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Da hat er Gideon begegnet. Aber dann in Vers 14 steht, der Herr, großgeschrieben, wandte sich zu ihm und sprach. Das ist der Engel des Herrn. Das ist der zweite Person Gottes, der im Alten Testament erscheint und spricht, so wie er Joshua erschienen ist, so wie er Mose in dem brennenden Busch erschienen ist. Hier erscheint er und spricht mit Gideon. Heute wissen wir, der zweite Person Gottes ist Mensch geworden damals in Bethlehem. Wir kennen ihn als Jesus. Gott wirkt quer durch die Geschichte. Er ernennt Gideon zum tapferen Helden. Er sendet Gideon in den Kampf. Und er verspricht den totalen Sieg. Und Gideon kann es kaum glauben und sagt, okay, gib mir ein Zeichen. Und gibt ihm sogar ein Zeichen. Dann hat er Angst. Aber der Herr sagt, ich bin Frieden. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. Dann Gideon hat eine Glaubenserprobung erlebt. Das Erste, was er tun musste, war, den Baal-Altar niederzureißen. Dieses Altar gehörte eben seinem Vater, seiner Familie. Er musste eine Familie anfangen, dem Herrn treu nachzufolgen. In der Nacht, damit er nicht verhindert wird, hat er das Ganze abgerissen, hat einen echten Altar für den Herrn gebaut und am nächsten Tag ging es Aufruhr. Was wollten die Leute tun? Was wollten seine Verwandten mit ihm tun? Sie wollten ihn umbringen. Er wusste das. Er wusste, das wird Konsequenzen haben. Aber auch hier, diese Glaubenserprobung, der Herr hat dafür gesorgt, dass Gideon bewahrt bleibt. Der eigene Vater sagt, naja, wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, soll er für sich selbst kämpfen. Wehe, irgendeiner von euch übernimmt seine Rolle. Ist Baal ein Gott? Kann Baal irgendwas tun? Nein. Und er bleibt bewahrt. Aber dadurch hat Gideon auch einen Namen bekommen. Jetzt ist er nimmermehr der kleine Sohn von den Priestern von Baal, sondern das ist der, der es mit Baal wirklich angefangen hat, der bereit war, gegen Baal zu kämpfen, und der lebt immer noch. Der für Yahweh, der Gott Israel, jetzt steht. Dadurch hat Gideon auch dann Aufmerksamkeit bekommen. In dieser Zeit dann, wie wir letzte Woche gesehen haben, kamen die Midianiter wieder. Es gibt wieder Gefahr in Israel. Und Gideon wird vom Geist Gottes erfüllt und er ruft das ganze Volk zusammen. Und auf einmal steht Gideon da mit 32.000 Mann. Und dann kriegt er wieder ein bisschen Angst. Ich soll jetzt mit 32.000 Mann gegen Midian kämpfen. Wirklich? Und da kriegt er Angst und zweifelt an sich selbst eigentlich. Aber Gott zeigt ihm wieder, wie barmherzig und gnädig er ist. Gott beantwortet seine Gebete. Gott zeigt ihm klar und deutlich, ja, ich bin derjenige, der dich dazu berufen hat. Ich gebe dir diesen Wunder. Du darfst ganz klar sehen, ich arbeite in dieser Situation. Gideon bittet Gott um eine Bestätigung. Gott antwortet zweimal und stärkt Gideon für seine Aufgabe. Und dann steht Gideon da mit 32.000 Mann. Und er weiß, der Herr hat mich jetzt dazu berufen, Midian anzugreifen. Und er will, dass ich das tue. Bin gestärkt, ich bin bereit. Und dann kommt unsere Stelle heute. Damals, wenn du daran denkst, das war auch ein Glaubensschritt, weil damals mit 32.000 Mann ist das Verhältnis 1 zu 4. Midian hatte 132.000 Kämpfer, 135.000 Kämpfer. Das ist auch nicht gerade so gut, menschlich betrachtet. Aber gut, der Herr wird uns helfen. 1 zu 4, wir kriegen das schon hin. Eben was habe ich gelernt, Erfolg ist mit Yahweh, mit Gott zusammen. So, gehen wir die Sache an. Und jetzt, wenn wir die Stelle lesen, kommt der große Kampf, oder? Jetzt geht's los. Gleich jetzt, oder? Nein, noch nicht. Jetzt lesen wir die Stelle. Da, Vers 1 von Kapitel 7, da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon. Okay, so man würde meinen, okay, jetzt kommt's. Greif an, Gideon. Nein, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich. Oh nein, es ist zu zahlreich. Du bist zu stark, Gideon. Du bist zu stark, zu zahlreich. Als dass ich Midian in seine Hand geben, habt ihr das gelesen? Könnte, das geht nicht. Diese Menge ist zu viel, ich kann das nicht. Es ist nicht möglich. Du sagst, wieso nicht möglich? Warum kann er nicht 32.000 Mann nützen? Das ist ja eh 1 zu 4. Was soll das jetzt sein? Und dann gibt er die Begründung. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Okay, jetzt sehen wir das Problem. Selbst mit 1 zu 4. Wir Menschen haben ein trügerisches Herz. Wir würden sehr gerne genau das tun, was Gott sagt. Warum brauchen wir diese Stelle auch, die wir heute betrachten? Was ist dieses Sündenfaktor in unserem Herzen, das der Herr ansprechen will, wozu er uns eigentlich aufruft und sagt, lass dich verändern durch mein Wort. Was ist das zeitlose Prinzip, das wir hier sehen? Der Mensch rühmt sich, wenn er glaubt, stark zu sein. Und das Gegenteil stimmt genauso, oder? Und er beklagt sich, wenn er glaubt, schwach zu sein. Aber eigentlich, wir schätzen unsere Lage ständig falsch ein, weil wir die Größe und Kraft Gottes falsch einschätzen. Irgendwie ist Gott in unseren Berechnungen ganz hinten dran. Das ist, was unser Fleisch tut. Und was der Herr, wozu der Herr uns aufruft, ist, Gott auf erste Stelle zu stellen. Sagen, zuerst, Herr, möchte ich dir die Ehre geben in allem, was ich tue, in alles, was ich denke, in alles, was ich sage. Dir soll die Ehre, du sollst die Ehre bekommen. Wenn das erreicht wurde, habe ich mein Ziel erreicht. Und dann, Herr, was willst du, dass ich tue? Bunyan, ich muss predigen, Herr. Du hast mir diese Aufgabe gegeben, du hast mir diese Gabe gegeben. Ja, ich bin kein anglikanischer Priester, aber ich bin dein Kind und ich habe die Gabe des Predigens, des Lehrens. Ich muss das nützen. Herr, ich muss dir ehren, auch wenn das meine ganze Familie sogar trifft. Herr, verwende du mich. Unser Problem ist, wir schauen die ganze Situation an und tun uns schwer, weil es schaut echt unmöglich aus. Aber genau das ist, was der Herr möchte. Der Herr möchte, dass wir erkennen, ohne meine Kraft ist es unmöglich. Immer. Immer. Du brauchst mich. Und wenn du mich hast, hast du alles, was du brauchst. Der ist stark, der gehorsam den Willen Gottes tut, auch wenn er menschlich gesehen schwach ist. Du bist stark, nicht weil du selbst so stark bist, sondern weil du mit Christus verknüpft bist. Das sehen wir natürlich eindeutig in der Errettung. Du kannst nichts tun, um dein Heil zu verdienen. Egal wie brav du lebst, du bist nicht heilig und vollkommen und perfekt wie Gott. Und das ist der Standard. Nicht, ich bin besser als mein böser Nachbar. Gott muss mich eh annehmen, ich bin nicht so schlimm wie der da. Ja, okay, der mag schlimm sein, aber bist du so gut wie Gott? Du bist hilflos verloren, genauso wie ich. Wir sind alle hilflos verloren, ohne Jesus. Aber mit Jesus bist du in Christus nicht nur etwas besser geworden. Wenn du in Christus bist, im Glauben, wenn er der Geist Gottes dich durch die neue Geburt im Leib Jesu eingetauft hat, durch Glauben, du glaubst an Jesus und Jesus sagt, jeder, der mich glaubt, wird nicht verloren gehen. Du wirst errettet, du wirst dann von Finsternis zum Licht hinübergebracht. Auf einmal bist du in Christus, einfach durch diese Glaubensentscheidung. Du nimmst Christus an, ich bin verloren, ich kann nichts tun, ich brauche Jesus. Und auf einmal bist du nicht nur einfach ein bisschen besser vor Gott, du kriegst diese Position gerecht und heilig vor Gott in Christus. Und dann lernst du, wie man so lebt, als einer, der schon von Christus als gerecht erklärt wurde. Es ist wie ein juristisches Urteil. Der Richter steht da und sagt, freigesprochen. Amen. Es ist endgültig besiegelt. Und dann, wenn der freigesprochen ist und wirklich ein Herz hat, dann merkt, okay, ich möchte jetzt für Jesus auch leben. Ich möchte ihm zur Ehre leben. So, du bist stark, nicht weil du so toll bist, sondern weil du mit Gott verbunden bist. Gott will uns seine rettende Stärke beweisen. Und du siehst das jetzt auch in der Situation bei Gideon. 32.000 Mann ist einfach zu viel. Warum ist es zu viel? Das arrogante Herz des Menschen will den Ruhm für Erfolg beanspruchen. Hey, stimmt das? Sei mal ehrlich. Stimmt das? Ja. Sagst, nein, du nicht, Stan, du bist der Pastor. Nein, du hast ein wirklich vollkommen demütiges Herz und du kämpfst nicht mit Stolz. Blödsinn. Das steckt in unseren Herzen. Weißt du, wie der Herr uns lehrt und hilft, zu erkennen, wie teuflisch das ist? Indem er uns immer wieder zeigt, du bist es nicht. Du bist es gar nicht. Du kannst keine Verantwortung dafür übernehmen. Du bist nicht der, der das tut. Und das stimmt auch. Die Botschaft ist nicht deine Botschaft. Es ist nicht meine Botschaft. Das Wort Gottes ist nicht mein Wort. Es ist nicht dein Wort. Es ist Gott. Gott sagt Gideon, das Volk ist zu zahlreich. Wir sehen hier eine Situation, wo die Menschen ihr Herz zeigen würden, wenn Gott so einfach funktionieren oder weitermachen würde. Sagt, nimm die 32.000, passt schon. Wir sehen dieses Problem immer wieder in der Schrift. Kennt ihr einen gewissen König aus Babylon? Der hieß damals Nebukadnezar, ein starker, mächtiger König. Er wurde sogar von Gott durch einen Traum, das kannst du in Daniel Kapitel 4 nachlesen, später. Er wurde sogar in einem Traum davor gewarnt. Pass auf, König Nebukadnezar. Daniel wurde gerufen, bitte deute diesen Traum für mich. Und Daniel sagt, das ist, was bedeutet. Du sollst demütig sein, kurz gesagt. Aber dann später, der König Nebukadnezar schaut sein Reich an. Er schaut alles an, das ist jetzt so dieses, Tor, dieses Eingangstor zu Babylon, das kannst du sogar in Berlin in einem Pergamonmuseum, interessant, wirklich spannend anzuschauen, haben sie nachgebaut, Teile aus Babylon dann auch zurückgebracht. Wirklich imposant, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und der König Nebukadnezar schaut das diese große Stadt an und sagt, schau, was ich durch die Kraft meiner Herrlichkeit, durch meine Größe, was ich alles getan habe. Und dann kommt das Gericht Gottes. Und er verliert seinen Verstand. Er verliert seinen Verstand. Er wird eine Zeit lang, ziemlich lang, verrückt. Es ist spannend, wie Arroganz und Stolz mit solche Dinge verbunden sind. Wenn wir nicht demütig sind und wir glauben, selbst was zu sein und dann Dinge laufen schief für uns, wie schnell wir dann auch glauben oder den Verstand auch verlieren. So verärgert, so zornig, so verbittert, dass wir dann nicht mal normal denken können. Gott ruft uns dazu auf zu erkennen, alles was gut ist, kommt von ihm. Wir haben nichts selbst gemacht. Alles, was gut ist, sagt uns auch Jakobusbrief, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Alles, das gut ist, was du erlebst, kommt von Gott. Ich habe einen Film einmal gesehen, es ist aus den 70er Jahren, glaube ich, es dreht sich um die Zeit der amerikanischen Bürgerkrieg. Da war ein Bauer, der mit seiner großen Familie am Abend zu Tisch saß und das Abendgebet, bevor man gegessen hat, aussprechen musste. Man merkte aus dem Film, dass es nur für ihn eine Ritualsache war. Und er betete so ungefähr so ähnlich. Gott, wir haben diese Felder mit ganz harter Arbeit bearbeitet, wir haben gepflügt, wir haben gesät, wir haben die Ernte eingebracht. Wir haben das alles selbst gemacht, ohne deine Hilfe, aber trotzdem, Gott, danke dir. Das war ein Film. Okay, das ist natürlich nicht echt, aber es ist ein Film und das zeigt seine Arroganz. Aber überlegen, wie viele Menschen denken wirklich so? Sicher hart gearbeitet. Gott hat ja nichts gemacht. Wo war jetzt Gott in diesem Bild? So, ich bin der in der Schule gesessen ist und da ganze Prüfungen gemacht habe. Oder ich bin der im Lehrlingsbereich war und die ganze Sachen mir antun lassen habe und lernen musste. Und ich habe das gemacht. Gott, wo ist Gott? Ja, wo ist Gott? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, überhaupt zu denken? Wer hat diesem Bauer überhaupt den Regen gegeben? Wer hat ihn eben auch genug Wärme und Sonne gegeben? Warum ist es, dass es nicht gerade in der Zeit eine Naturkatastrophe durchgekommen ist und alles zerstört hat? Das sind Gottes Dinge. Niemand kann den Regen bestellen. Morgen um 10 Uhr, so viel Regen bitte. Jo, wird geliefert. Heißt du, Abhängigkeit, Demut erkennt. Alles, was gut ist, kommt von. Warum ist es, dass du und ich gesund genug sind, um da zu sein heute und andere Leute nicht? Nicht, weil Gott nicht fair ist oder nicht, es ist, weil er das so bestimmt hat, weil du eben in seiner Kraft hier bist. Er ist der, der uns das Gute auch gibt. Jesaja 2 sagt uns etwas, das sehr stark ist. Vielleicht ist das zu klein für alle zu lesen, aber ihr könnt das nachlesen. Jesaja 2, 11 bis 12. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts, von dem Herrn der Herrscher, über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Das auf jeden Fall trifft, was das Jesus Christus angeht. Es gibt Menschen heute, die ganz offen und direkt aussprechen, wozu brauche ich Jesus? Ich brauche Jesus nicht. Mir geht's gut. Wenn du Jesus nicht hast, stehst du eines Tages vor dem lebendigen Schöpfer Gott, der seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat. Und in diesem Moment gibt es keinen Stolz. Gibt es niemanden, der sagen kann, ich habe es mir verdient. Jeder steht vor einem heiligen Gott. Und wenn du die Bibel liest, Alten und Neuen Testament, wer mit Gott eine Begegnung hat, der fällt auf seinem Gesicht hin und muss anbeten. Er kann ihn nicht mal anschauen. Du und ich, wenn wir Jesus nicht haben, wir sind verloren. Wir brauchen einen Fürsprecher. Und nur Jesus ist der Mittler zwischen Mensch, Gott und Mensch. Und wenn du glaubst, stark genug zu sein, der Herr sagt dir jetzt schon, was passieren wird. Und Gottes Wunsch, sein Wille ist, dass du demütig wirst und Jesus annimmst. Schau in unserem Herzen hinein, ob wir hier sitzen, ob wir in der Live-Übertragung sind. Stellen wir uns nicht die Frage, bin ich stark? Stellen wir uns die Frage, ist Jesus Christus Herr meines Lebens? Folge ich ihm nach? Liebe ich ihn? Wir müssen vor allem auch besonders aufpassen als Gemeinde. Weißt du, es ist möglich, als Gemeinde, die als Ziel hat, bibeltreu zu sein, und sagt, okay, wir folgen das Wort Gottes. Weißt du, wozu wir versucht sein können? Was in uns drin steckt? Wir schauen auf unser Gemeinde, oh ja, wir machen alles richtig. Die anderen, die sind ja nicht so gut wie wir. Sie haben nicht die Lehre so ganz genau wie wir richtig ausgeteilt, also wirklich verstanden. Sie machen das und das praktisch falsch. Wir sind besser. Liebe Geschwister, wir sind Sünder. Und wir machen nicht alles richtig. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht arrogant werden, weil wir absolut nicht besser sind als irgendwelche andere Gemeinden in Wien oder überhaupt in der Welt. Wir sind für unser Verhalten vor Gott verantwortlich, und unsere Aufgabe ist nicht, andere Menschen über sie schlecht zu reden, sondern um sie zu lieben und sie zu dienen. Ja, es stimmt, wir können nicht unbedingt immer Gemeinschaft haben, weil manchmal sind andere Gruppierungen so weit weg vom Evangelium, dass man nicht mal den Herrn Jesus mehr erkennen kann. Und das ist klar. Aber niemals, selbst in so einer Situation, denken wir, wir wären besser. Wir sind nicht besser. Wir müssen demütig sein. Wir sind Sünder. Wir lieben Menschen. Vertrauen auf den Herrn, nicht auf unser Erfolg. Ich habe eine Situation erlebt vor vielen Jahren. Eine Gemeinde, die wir sehr gut gekannt haben, hat ihr 30. Jubiläum gefeiert. Sie haben ein wunderbares Feier gehabt, und es war schön. Gott hat diese Gemeinde sehr viel verwendet. Aber die machten dann so ein Video. Und in diesem Video hat einer der Leiter der Gemeinde einen Satz gesagt. Ich habe dieses Video dann nachträglich angeschaut, und als ich diesen Satz gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht gut. Dieser Mann sagte, wir haben das Formel des lebendigen Musik und starken Predigt gefolgt und sind erfolgreich geworden. Gute Musik, gute Predigt ist Erfolg. Als ich das gehört habe, habe ich mir gesagt, okay, gute Musik ist gut, wichtig. Predigen ist wichtig. Das ist nicht, was Erfolg bringt. Was bringt Erfolg? Jesus, Gnade, Demut. Weißt du, was das Traurige ist? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass es nur deswegen ist. Aber der Herr hat diese Gemeinde auch gedemütigt. Die Gemeinde ging durch sehr, sehr starke, schwere Zeiten. Warum? Ich persönlich glaube, weil eben zu viel auf diese praktischen Dinge. Ich habe alles in Ordnung. Wir machen alles richtig. So passen wir auf. Schauen wir in unser Herzen. Der kann uns nicht verwenden, wenn wir nicht demütig sind. Und Gott braucht nicht viele Diener. Er braucht nicht viele Diener, sondern hingegebene Diener, um seinen Willen zu tun. Ängstliche und, sage ich jetzt mal, schlampige Kämpfer wurden aussortiert. Wie wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, 32.000 Mann hat Gideon jetzt zur Verfügung. Und das ist schon eigentlich viel. Aber jetzt sagt Gott, das ist zu viel. Und er hat dann zwei verschiedene Prüfungen gehabt, es aussortieren zu können. Erste war, hast du Angst? Geh nach Hause. Wie viele sind dann übrig geblieben? Naja, nicht gerade viel. Also da waren 32.000 am Anfang und jetzt gibt es 300. Nicht mal 1%. Nicht einmal ganz 1%. Selbst hier auf diese Dings hier, auf unserer Folie, die drei Männer, die da übrig, das ist sogar 1,1 oder so Prozent von das, was auf dem Bild war. Es war nicht mal so viel. Es war nicht einmal 1% aller Mann waren da. So, das ist sehr viel, sehr wenig. Was haben wir schon gesagt? Wie viel Mann hat Gideon? Also Midian, Entschuldigung. 135.000 Mann. So, wie stehen jetzt die Verhältnisse? 300 zu 135.000 Mann ist ein Mann zu jeden 450 Mann der Midianiter. Super. Genau wie wir uns das vorstellen, oder als Menschen. Jetzt sind wir bereit. Ich gegen 450 Mann. Jetzt gehen wir los. Und wer so stolz ist, der glaubt, ich könnte gegen 450 Mann alleine kämpfen und gewinnen, ich glaube, der ist wirklich nicht mehr bei Sinnen, oder? So, Gott bringt Gideon in eine Situation, das menschlich gesehen tatsächlich wirklich voll und ganz unmöglich ist. Himmelfahrtskommando würden manche Leute sagen, wie kannst du dir das antun? Das geht ja nicht. Nur überlegen wir uns, was hat Gott gesagt? Ich, du wirst ihn besiegen, als ob er ein Mann wäre. Okay, wenn ich bei euch bin, ich kann etwas Wunderbares tun. Zweite Chronik haben wir letzte Woche gesehen. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Erste Prüfung, das erste Prüfung war eben mit der, wer hat Angst? Zweite Prüfung war, wer trinkt das Wasser? Wie? Die eine haben sich einfach da hingelegt, auch Wasser getrunken, sie hatten Durst. Die anderen, sehr aufsichtig, haben mit der Hand das zum Mund gebracht und so wie Hunde sozusagen das so getrunken. 300 sind übrig geblieben. Die übrig geblieben waren, die wachsam waren. Die wachsame Menschen, die erkannten, ich habe auch einen Teil zu tun. Es gibt Gefahr, wir sind bereit zu dienen. Der Herr sagt uns auch, wir müssen wachsam sein und beten. Matthäus 26, 41, Jesus sagt, wacht und betet. Warum? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das ist Demut. Das ist Demut. Mein Fleisch ist schwach. Ich brauche Jesus, ich brauche Gebet. Wenn wir die Geschichte anschauen, kennt ihr die Geschichte im Alten Testament? 2. Könige 6, da ist eigentlich ein ganzes, der Prophet Elias ist umgeben von die Armee von den Assyrern und sein Diener sagt, wer wird uns retten? Und er betet und sagt, bitte mach seine Augen auf und da sind in den Bergen umherum zahlreiche eben feurige Wagen und Engeln und auf einmal schlägt der Herr diese ganzen Armee mit Blindheit und der Prophet führt sie dann hin zu Samaria. Da war auch, was jetzt, das waren jetzt zwei zu keine Ahnung wie viel Hunderte. Wenn Gott mit uns ist, sind wir stark. Oder in 2. Könige 19, Vers 35, da der Engel des Herrn, oder ein Engel des Herrn, kommt und in einer Nacht in der Lager der Assyrer auch, bringt er 185.000 Mann um. Und es steht da im Vers 35 in 2. Könige 19, als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle lauter Leichen. Wir sind nicht in so einem Kampf heute. Also es dreht sich hier nicht um Menschen umbringen oder irgendwelche Gewaltakten. Das waren jetzt nationale Kämpfe, das waren jetzt wirklich Kriege, wo Menschen versucht haben, Israel zu zerstören und Gott hat für sein Volk gekämpft. Unsere Auseinandersetzung ist eine geistliche Auseinandersetzung. Und wir haben auch heute alles, was wir brauchen, um bestehen zu können. Wir haben die ganze Waffenrüstung Gottes. Im nächsten Punkt sehen wir, wie Gott auch diese 300 Mann ausgerüstet hat. Aber hier denken wir einfach darüber nach. Gott sucht hingegebene Menschen. Er sucht nicht Menschen, die glauben, sich stark zu sein. Wenn wir glauben, besser zu wissen als das Wort, und pragmatische Kompromisse eingehen, weil wir glauben, dadurch irgendwie Gott besser dienen zu können. Oder glauben dadurch, wir werden mehr Menschen anziehen. Weil wenn wir einfach diesen Zeitgeist annehmen und die Bibel jetzt anpassen, damit andere Leute sich besser und wohler fühlen, da haben wir das Spiel schon verloren, sage ich mal. Wir haben den Geist schon gedämpft, wir haben seine Kraft schon eben ignoriert und denken, wir können das in menschlicher Kraft schaffen. Schaffen wir nie. Das Ziel ist nicht, eine riesige Gruppe von Menschen zusammenzubringen. Wenn das unser Ziel ist, liebe Geschwister, wenn das unser Hauptziel ist, so viele Menschen wie möglich, dann können wir das ganz anders angehen. Ganz anders. Wie kriegt man viele Menschen zusammen? Viele Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir eine Fußballmannschaft gründen und lernen, wie man gut Fußball spielen kann. Dann können wir ein ganzes Stadion füllen. So leicht ist das auch nicht. Aber weißt du, das ist gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, Jesus zu folgen, ihn anzubeten, ihn treu wirklich zu dienen und zuzulassen, dass er tut, was er will. Und später werden wir nächste Woche sehen, die Beschreibung des Feindes hier ist, die Lage war, die waren so zahlreich, sie waren wie Heuschrecken. Ganz total zahlreich da verbreitet. Und sie hatten sogar Panzer. Habt ihr das gewusst? Die Midianiter hatten Panzer damals. Und du schaust mir jetzt ganz überrascht an. Ein Kamel war der damalige Panzer. Okay? Stell dir vor, du stehst da als Soldat und dann kommt ein Kamel dir entgegen. Was machst du? Oh, der ist ja so lieb. Machst du das? Du siehst einen Panzer, der rollt auf dich zu. Ah, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie... Was soll ich tun? Und sie hatten zahlreiche Panzer, zahlreiche Kamele. Was hatten die Israeliter? Jetzt 300 Mann. Der Herr aber wirkt da. Er bringt seine Diener dahin zu, dass sie verstehen, wenn was hier Positives passiert, ist es, weil Gott das gemacht hat. Das bringt uns zu unserem letzten Punkt für heute. Und zwar, Gott hat das arrogante Problem angesprochen. Er hat das Volk jetzt auch so reduziert, dass es menschlich unmöglich ist. Und jetzt rüstet er auch sogar seine Diener für den Kampf aus. Und was bekommen sie? Alles, was sie brauchen. Alles, was sie brauchen. Aber spannend, da sind keine Schwerter dabei. Wir lesen in Vers 8. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofarhörner. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jedem in seine Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihnen in der Ebene. Was haben sie bekommen? Womit sollen sie jetzt kämpfen? Du sagst, wieso diese Krüge? Naja, Verpflegung. Worin findest du Verpflegung? Sie hatten damals keine Tetra Pak oder sie hatten auch keine, andere Verpackungen. Das war alles Tongefäße. Getränke, Essen wurde in Tongefäßen, Getreide und so weiter. Das durften sie behalten. Schofarhörner, also natürlich nicht jeder kam, jeder der 32.000 Mann hatte mit, also ein Schofarhorn mit, aber die brauchten wie viele? 300. Also bitte. Okay, alle, die jetzt ängstlich sind, alle, die jetzt falsch getrunken haben, geht nach Hause, aber hinterlässt eure Verpflegung und eure Schofarhörner bitte. Die brauchen wir unbedingt. Und wir werden nächste Woche sehen, warum. Aber damit haben sie gekämpft. Und das Spannende ist, nächste Woche sehen wir, sie haben gar nicht gekämpft. Am Ende, als sie die gejagt haben, schon. Aber der Hauptteil des Kampfes hat der Feind selbst getan. Die anderen standen da und schauten zu. Und wenn die Feinde Gottes einander bekriegen, müssen die Kinder Gottes gar nichts tun, nur zuschauen. Gott kämpft für uns, steht immer wieder in der Schrift. Es ist genauso im geistlichen Bereich. Wir bleiben treu, wir folgen Jesus nach und Gott wirkt. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was setze ich als Priorität in meinem Leben? Wen folge ich nach? Was ist am wichtigsten für mich? Denken wir wieder an John Bunyan. Er wollte predigen. Was für Waffen hat Gott John Bunyan in der Hand gegeben? Da sind sie. Da sind sie. Schreibzeug und Papier. Du sagst, ja, was ist das? Wisst ihr, dass Pilgerreise so eine große Wirkung bis heute? John Bunyan beeinflusst die Welt bis heute. Warum? Das wäre nie passiert, wenn er nicht diese Zeit in der Gefangenschaft verbracht hätte. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie Gott solche Situationen, die wir Menschen meinen, da bin ich schwach, ich bin total schwach, wie soll Gott durch diese Schwachsituation wirken? Aber John Bunyan hat sich nicht beklagt, er hat nicht jetzt ständig geraunt, er war nicht verbittert, also okay, dann muss ich die Zeit nutzen, um Jesus zu dienen, dann schreibe ich ein Buch, mehrere Bücher. Er schaute auf den Herrn Jesus. Natürlich war er nicht perfekt und er hat seine Auf und Ab gehabt, aber überlegt es euch, Gott arbeitet und wirkt anders als du und wie wir uns das vorstellen. So unsere Aufgabe ist, auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen. Philippa sagt es so, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du da stehst mit 300 Mann, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Herr, ich brauche keine Krüge und keine Schofarhörner, ich brauche ein paar Kamele, bitte. Schick mir bitte eine ganze Herde von Kamelen, bitte. Und Gott sagt, nein, du kriegst ein Schofarhorn und einen Krug und später auch eine Fackel mit Feuer. Das ist, was du wirklich brauchst. Du und ich, vielleicht denken wir, ich brauche einen guten Job. Oder ich brauche so viel Geld. Oder ich brauche unbedingt eine Beziehung. Ich muss eine Freundin haben. Ich muss einen Freund haben. Ich brauche das. Gott sagt, warte mal. Wenn du mich nicht hast, geht die Beziehung sowieso in die Brüche. Du brauchst mich. Und wenn du mich hast, werde ich für alles sorgen, das du wirklich brauchst. Folge mir treu nach und warte auf mich. Zur richtigen Zeit, zu der Zeit, wo es für dich am besten ist und auch zu der Zeit, wo ich die Ehre bekomme, wirst du das bekommen, was du brauchst. Und in diesem Moment wirst du nicht sagen, haha, schau, wie großartig ich bin, was ich dir alles, mir alles da erworben habe, was ich da alles bewirkt habe und wow, bin ich aber gut. Weißt du, wie schnell Gott das Ganze auch wegnehmen kann? Das hat der König Nebukadnezar erlebt. Was wir brauchen, ist Jesus. Jesus kam nicht als Herrscher. Das würde uns Menschen als viel besser gefallen. Das hätten die Juden wahrscheinlich auch angenommen. Er kam nicht als Herrscher, aber er kam als Diener. Er war bereit. Jesus war bereit, sich sein ganzes Leben aufzuopfern, damit wir geistliches Reichtum haben können, damit wir geistlich siegen können. Und wenn wir glauben, wir können unseren Weg gehen und wir werden Erfolg haben, täuschen wir uns. Wir täuschen uns einfach. Gott wird seine Ehre nicht teilen. Er kann das nicht teilen. Er ist Gott. Er kann Sünde nicht dulden. Gott ist treu. Und wir wollen ihn wirklich auch selbst treu nachdenken. Gott gibt uns auch vielleicht nicht das, was wir erwarten. Vielleicht statt ein Rednerpult gibt er uns auch einen Stift und Papier. Vielleicht statt Gesundheit gibt er uns Krankheit. Vielleicht statt eine große Familie gibt er uns keine Kinder. Vielleicht irgendetwas anderes. Aber wenn du mit Gott gehst, verstehe, alles dient zum Besten. Denen, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott wirkt in deinem Leben und wird weiterwirken. Schau auf Gott und du wirst nie bereuen, dass der Herr dass du den Herrn nachgefolgt hast mit deinem Leben. Warum tut Gott das Ganze? Das haben wir immer wieder gesehen. Weil Gideon das verdient? Weil Israel das verdient? Weil Israel so toll ist? Nein, es steht da in Vers 16, ich tue das, weil ich mit dir sein will. Okay, jetzt nimm diese Stelle und wende es auf dein persönliches Herz an. Was will Gott? Das siehst du überall in der Bibel. Er will mit dir sein. Er will, dass du ihn kennst. Er will, dass du mit ihm lebst. Er will ein Teil deines Lebens sein. Er will nicht irgendwo nur herangezogen werden, wenn wir ihn in Notsituationen sind. Ja, Jahwe ist der Gott für Krieg und für Not, aber Baal ist der Gott für Alltagsleben und Erfolg. Nein, wie es damals war. Gott ist nicht einfach da, dass wir ihn anrufen, wenn wir gerade in Schwierigkeiten kommen. Ja, dafür ist Gott gut. Jetzt sollst du mir helfen, Gott. Ich brauche dich. Ich kriege nicht, was ich will. Und Gott sagt, das ist nicht, warum ich da bin. Ich bin da, um dein Leben von innen nach außen zu verändern. Nehme mich an. Ich will mit dir sein. Schau die Schöpfung an. Schau die Herrlichkeit der Schöpfung an. Das ist nicht aus Zufall entstanden. Gott zeigt uns seine große Macht und seine Herrlichkeit. Die Sonne geht jeden Tag auf und jeden Abend wieder runter. Psalm 19 sagt, da spricht eine Sprache. Das redet uns an. Ich bin da, ich kümmere mich um euch. Folge mir nach. Wiederholen wir dann das, was wir bis jetzt gelernt haben. Gott verwendet gewöhnliche Menschen, das haben wir in der ersten Predigt gesehen, um Ungewöhnliches für sein Reich zu tun. Zweitens, Gott verlangt ein ungeteiltes Herz von seinen Dienern. Du kannst nicht Gott und Baal, Gott und Götzen, oder Jesus sagte, Gott und Geld gleichzeitig dienen. Gott verlangt ein ungeteiltes Herz. Gott geht barmherzig und gnädig mit seinen Dienern um. Er hilft uns, wo wir schwach sind. Und Gott will uns seine rettende Stärke beweisen. Er bringt uns in Situationen hinein, wo wir erkennen müssen, wenn Gott nicht eingreift, bin ich hoffnungslos verloren. Und was tut Gott immer in diesen Situationen? Jedes Mal? Was tut er? Er greift ein. Vielleicht nicht so, wie du und ich uns das erwartet haben. Aber er greift so ein, wie es ihm die Ehre bringt und wie er seine Macht zeigen kann. Er lässt uns nie im Stich. Niemals. So wie steht's eigentlich mit dir und Gott? Noch einmal. Lass dich nicht durch große Herausforderungen einschüchtern. Vielleicht siehst du auch Jesus an und du hast auch so ein Herz gehabt. Wozu brauche ich Jesus? Wenn ich Jesus nachfolgen würde, dann muss so viel mein Leben sich verändern. Ich müsste so viel abgeben und ich will einfach mein Leben so führen, wie ich das möchte. Verstehe etwas, du hast nichts ohne Jesus. Du hast nichts verloren. Wenn du glaubst, Jesus ist so eine zweitrangige Sache, lebst du nicht in der Realität. Jesus sagt, ich will, dass du mir nachfolgst. Schau nicht die Herausforderungen an im Leben. Was werden andere denken? Schau Jesus an und schau dein Herz an. Und sei demütig. Folge Jesus nach. Lass alles andere einfach seinen eigenen Weg gehen, sozusagen. Herr, wenn du willst, dass ich das noch tue, oder das, dann zeig du mir wie. Aber ich folge dir nach. Du bist alles. Er liebt dich. Und er will dich retten. Vielleicht ist da jemand und sagt, Jesus kann mich nicht retten. Ich bin zu schlimm. Ich bin zu sündig. Ich bin zu schlecht. Schau Israel an. Voll den Götzendienst eigentlich hingegeben. Und Gott sagt, ja, ich will mit dir sein. Gideon, voller Zweifel, ich will mit dir sein. Du bist nicht zu schlimm. Eigentlich so fängt es an, dass du erkennst, wie schlimm du bist. Und dann sagt er, und deswegen liebe ich dich, weil du mich auch wirklich, als du Sünder warst, bin ich für dich gestorben. Du brauchst mich und ich liebe dich. Ich bin für dich da. Seine Kraft ist genug für dich. damit du seinen Willen tun kannst. Ja, das stimmt. Schau nicht die Herausforderungen an, sondern folge Jesus treu nach. Und du wirst merken, er lenkt und leitet Schritt für Schritt. John Bunyan hat es nicht leicht gehabt. Aber John Bunyan ist schon längst beim Herrn. Und ich würde sagen, was himmlisches Reichtum angeht, Gott wird das alles beurteilen, aber er ist kein armer Mann in der Ewigkeit. Er ist kein Kesselflicker in der Ewigkeit. Er ist ein treuer Diener des Herrn. Und überlegt euch, wie kannst du auch Jesus dienen? Was will der Herr?